Ich mache weiter in der Themenreihe, die ich ja schon hier begonnen habe, mit anfangs den ersten Jüngerberufungen, dann Nikodemus und heute die Frau am Jakobsbrunnen. Davon haben wir ja schon gehört. Es geht um Jesus als Seelsorger, so wie ihn der Evangelist Johannes uns beschreibt. Ich lese erstmal den Text, ihr könnt ihn ja mitlesen. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in die Stadt Samariens, die hieß Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken, würde ich auch gerne haben, bitte, damit ich nicht so heiser bin. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie du, ein Jude, erbittest, etwas von mir zu trinken, einer Samariterin. Denn die Juden haben doch gar keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Spricht die Frau zu ihm: Herr, habe ich was vertan? Das kommt dazwischen, dass Jesus sagt: Wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, dann würde ich dir lebendiges Wasser geben. Und dann spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und er spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast recht gesagt. Heute haben wir ein Problem mit Technik. Irgendwo habe ich zu Hause da Mist gebaut. Aber wir kennen ja die Geschichte und ich lese dann nach dem ersten Predigtteil weiter. Als ich mich auf diese Geschichte vorbereiten wollte, kamen mir zuerst sehr, sehr viele Gedanken an meine bisherige Tätigkeit als Kindermissionarin. Ich weiß nicht, wer von euch schon Kinderarbeit gemacht hat, Schulungen besucht hat, sich Texte ausgearbeitet hat. Ich denke, manche lächeln mich an. Das sind eine ganze Reihe. Ich habe solche Schulungen gefühlte 1000 Mal durchgeführt, sowohl in Deutschland für Sonntagsschulmitarbeiter und später vor allen Dingen in Russland. Das war in Russland unser Hauptfach, die Bibel entdecken, um sie dann Kindern weiterzugeben. Und diese Methode, die habe ich sehr gerne an diesem Text geübt, weil der sich da einfach für anbietet. Und ich konnte gar nicht anders, als jetzt einfach mit euch diese Schritte durchzugehen. Dann kommen wir der Sache auf den Grund. Das Ganze nennt sich Pozek-Schlüssel. Person, Ort, Zeit, Ereigniskern. Und diese Schritte gehen wir jetzt durch. Die Personen sind also Jesus und sein Jünger. Jesus sitzt am Brunnen, müde, erschöpft, wie es sich herausstellt, auch durstig. Die Jünger sind einkaufen gegangen. Und die Samariterin kommt dazu. Wer sind diese Samariter? Sind es Juden? Sind es nicht Juden? Wir wissen, die Juden wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Warum eigentlich nicht? Die Samariter waren ein Mischvolk. Als das Volk Israel in Verbannung war, waren eben noch einige, ein Rest, zurückgeblieben in dem Land Israel. Und ja, da gab es dann einfach keine Männer und keine Frauen. Und dann hat man eben die Heiden geheiratet, obwohl das so gegen Gottes Willen war. Und dann ergab sich eine Generation, die nicht mehr rein jüdisch war. Als die Juden dann zurückkamen, ihren Tempel bauen wollten, da kamen die Samariter und sagten: Wir sind doch auch Juden, wir gehören doch zu euch, wir wollen mitbauen. Nein, nein, ihr habt mit uns nichts zu tun. Wir bauen unser Tempel ohne euch. Ihr seid ja ungehorsam gewesen, ihr habt euch mit den Heiden vermischt. Wie könnt ihr diesen heiligen Tempel bauen wollen? Und so passierte es, dass die Samariter ihren eigenen Berg bauten, auf dem Berg Gerizim. Und deshalb ist ein ewigen Konflikt zwischen Juden und Samariter gab. Und dann waren da die Bewohner der Stadt Sychar, eben das samaritische Volk. Ich vergleiche mal, wir hatten ja schon mal was von Nikodemus hier gehört. Jesus kümmert sich um diese und um diese. Die Samariterin, nur eine Halbjüdin, sogar mit heidnischen Vorfahren. Der kennt Nikodemus, dieser fromme Pharisäer, der noch eine Stufe höher sich einstuft als das normale jüdische Volk. Die Samariterin von den Juden verachtet und abgelehnt, der Nikodemus von Juden anerkannt und verehrt. Die Samariterin eine ganz offensichtliche Sünderin, während Nikodemus doch als Pharisäer noch mehr Gebote einhält und von sich abverlangt, als die Bibel verlangt. Also interessant, dass Jesus sich um so ganz verschiedene Menschen und Menschengruppen kümmert. Sie sind alle bei ihm wertgeschätzt. Diese und jene, da macht er keinen Unterschied. Er hat für alle Zeit und gibt alle ihre Zuwendung und ihre Liebe, so wie jeder Einzelne es braucht. Wir kommen zum Ort, der Ort Samaria, und da fängt unser Text an, den ich gelesen habe. Er musste durch Samaria reisen. Auf dem Weg nach, er wollte ja von Jerusalem weg wegen der Verfolgung, und auf dem Weg nach in den Norden musste er durch Samarien reisen. Ich habe ja zwei Linien eingezeichnet. Da ist einmal die durchgezogene Linie am Jordan entlang. Das war die übliche Linie, wie die Juden sie gegangen wären. Denn die wären niemals durch Samarien gegangen. Es war außerdem die gestrichelte Linie. Das war vielleicht die kürzeste, aber ganz schön mühsam, so durchs Gebirge durch. Mühsam durchs Gebirge und völlig unjüdisch dem Gesetz entgegen. Der normale Weg wäre am Jordan entlang gewesen. Warum musste er durch Samaria reisen? Ist das geografisch gemeint? Das kann ich nun den Johannes nicht fragen, wie er es gemeint hat. Oder ist es von Gott her gemeint? Ich würde fast denken, so wie Jesus an anderer Stelle mehrmals sagt, ich tue das, was ich meinen Vater im Himmel sehe, dass ich es tun soll. Diese direkte Verbindung, Gott schickte ihn eben durch Samaria. Ich würde mir wünschen, hätte oft solche Erlebnisse, wie Jesus sie hat, da zu sein, wo Gott mich haben will. Zu erleben, genau an dem Punkt war ich jetzt richtig, hier wurde ich gebraucht. Das wäre so mein Wunsch für mein eigenes Leben. In Verbindung mit Gott so zu sein, dass Gott mich an der Stelle gebrauchen kann, wo gerade Menschen mich brauchen, wo gerade Menschen Durst haben nach dem Evangelium. Das ist mein Gebet und mein Wunsch. Auch oft mein Gebet, aber nicht immer, muss ich zugeben, damit den Tag zu beginnen. Herr, lass du mich da sein, wo du mich brauchen willst. Für viele von euch ist es natürlich vorgegeben durch den Beruf. Das ist bei mir jetzt nicht mehr der Fall. Und trotzdem möchten wir doch im Einsatz sein. Zeit, mittags, um die Mittagsstunde. Wir wissen selber, das würden wir jetzt im Moment bei den klimatischen Verhältnissen, wie sie vergleichbar sind mit Samaria, uns ersparen wollen. Da geht man abends zum Einkaufen und nicht gerade in der Mittagshitze. Wir alle kennen die Geschichte und wissen, dass die Frau einfach gute Gründe hatte, die Begegnung mit ihren Nachbarinnen zu vermeiden und eben dann geht, wenn sie vermutlich niemanden trifft. So wie ich heute Morgen zu meiner Freundin gesagt habe, als wir auf der Straße waren, sonntags morgens ist die schönste Zeit zu fahren. Da hat man die Autobahn für sich. Oder hier sonntags mittags, da hat man den Brunnen für sich. Man muss nicht Angst haben, jemandem zu begegnen. Noch einmal die Gegenüberstellung, Samariterin, Nikodemus. Die Frau wollte gar niemanden treffen. Und sie war erschrocken, als sie dort diesen Juden sah, diesen fremden Mann, der da schon am Brunnen saß, als sie eigentlich dachte, ich habe den Brunnen heute Mittag für mich. Während Nikodemus dieses Vier-Augen-Gespräch bewusst gesucht hat, die Frau in der Mittagszeit, der Nikodemus bei Nacht. Und Jesus ist jederzeit zu sprechen. Und auch das wünsche ich mir für mein Leben, wenn Leute Hilfe suchen, wenn Leute sich aussprechen möchten, dass mir das nicht lästig ist. Auch dann, wenn ich vielleicht bei einem spannenden Film unterbrochen werde oder mich gerade zum Mittagsschlaf hinlegen wollte. POZ haben wir schon geschafft. Jetzt kommt das Ereignis. Gib mir zu trinken, fragt Jesus diese Samariterin. Ich habe viele Schulungen auch selber gehört, daran teilgenommen, über Seelsorge und über persönliche Evangelisation. Und da ist so, das als Beispiel genommen, Jesus nimmt Kontakt auf, indem er um etwas bittet. Das kommt immer gut an. Und ich frage manchmal gerne Leute nach dem Weg, ganz bewusst Ausländer, weil sie wahrscheinlich nicht oft angesprochen werden, um zu demonstrieren, ja, du bist es mir wert, angesprochen zu werden. Ist das hier der Grund? Ich habe vorher den Text gelesen. Jesus war müde, er hatte Hunger, er hatte Durst. Jesus war ganz und gar Mensch, er hatte wirklich Durst. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen und hat sich auf unsere Ebene begeben, so weit, dass er andere um Hilfe bitten muss. Er, der Gottessohn, bittet andere um Hilfe und das nicht nur aus Methode, um ins Gespräch zu kommen. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es ist ganz echt, dass der Sohn Gottes so sehr Mensch geworden ist, sich so sehr auf unsere Stufe herabgelassen hat, ja noch mehr, auf die Stufe des Bittenden. Eine Sünderin um Hilfe bitten, dazu sind wir uns oft zu schade, Jesus nicht. Das ist seine Demut. Und jetzt kommt diese Stelle, die ich versehentlich eben ausgelassen habe, dass die Frau ihn fragt und er dann sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, ich könnte dir lebendiges Wasser geben. Er knüpft an ihren Durst. Wonach haben wir Durst? Wir haben das eben so gesungen, voller Freude, dieser Durst nach Heiligen Geist, dieser Durst nach Begegnung mit Jesus, nach der Freude über Jesus. Ich vermisse das bei mir oft. Wenn ich morgens aufwache, dann habe ich Kaffeedurst. Da habe ich noch eine Tasse Kaffeedurst. Und ob ich dann wirklich Durst habe nach dem Wort Gottes, das kann ich nicht einmal jetzt hier behaupten, auch wenn ich euch damit vielleicht enttäusche. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht tut es auch, ermutigt es auch, wenn ihr wisst, mir fällt es auch manchmal schwer oder oft schwer. Und ich muss beten, Herr, lege du diesen Durst wieder neu in mein Herz, diese Sehnsucht nach dir, diese Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Als ich Russisch lernte, das war in Bochum, in einem Institut für russische Sprache, wo nur von Russinnen unterrichtet wurde. Und uns wurden bestimmte Fragen gestellt, um bestimmte Grammatikkonstruktionen zu üben. Und dazu gehörte die Frage, was tust du morgens als allererstes? Natürlich in Russisch. Da gibt's nämlich eine andere Grammatikform, als wenn ich etwas jeden Tag mache oder ob ich etwas einmal mache. Also was tust du jeden Morgen als allererstes? Und ich sagte ganz spontan, ich lese in der Bibel. Die Reaktion, haben Sie eine Bibel? Haben Sie auch eine Bibel in russischer Sprache? Können Sie mir die besorgen? Natürlich konnte ich eine Bibel in russischer Sprache besorgen. Und ob und wie gerne. Von da an wurde ich im Treppenhaus und überall angesprochen im Speisesaal von anderen Dozentinnen. Sind Sie die Frau, die eine russische Bibel besorgen kann? Das war Anfang der 90er Jahre. Das war ein Durst. Und als ich ins Land kam, ich bin manchmal über 40 Stunden im Zug gewesen, im russischen Liegewagen, sehr romantisch. Da kommt man ins Gespräch. Mit Russen kommt man immer ins Gespräch. Die sind einfach nicht so stur wie ich. Und dann habe ich Bibeln verschenkt, christliche Bücher in Russisch verschenkt. Und dann guckten die da rein. Das ist ja genau das, wonach ich suche. Das ist genau das, was ich wissen will. Wenn es dann ein Buch war, zum Beispiel Jesus, unser Schicksal, mit den verschiedenen Überschriften im Inhaltsverzeichnis. Da war Hunger, da war Durst. Das würde ich jetzt nicht mehr erleben. Und als ich letztes Jahr versuchte, auf unserem Flohmarkt in Bad Tönningen einen Büchertisch aufzustellen, ihr glaubt gar nicht, wie demonstrativ ich Desinteresse erlebt habe. Ein Blick genügte und man ging weiter. Da ist kein Durst. Nicht bei mir, nicht bei den Menschen. Zumindest nicht der Durst nach den Themen, die ich ihnen gerne hätte vermitteln wollen, über Jesus, über Gott, über Bibel. Das ist unser Problem. Unser Reichtum steht uns ganz schön im Weg und verstopft unsere Sehnsüchte oder lenkt sie um. Ich denke, es ist eine Sache des Gebets, für uns selber wieder neu diesen Durst zu wecken, denn dann können wir auch die Freude erleben, von der wir gesungen haben, wenn Gott in uns wieder diesen Durst weckt und auch zu erleben, dass wir Menschen begegnen im Alltag, die echten Durst haben und wo wir entdecken, wonach haben sie Durst, was ist unsere Anknüpfung heute, worüber können wir mit ihnen reden. Die Frau würde gerne dieses Wasser haben, das ihr den Weg zum Brunnen erspart. Aber Jesus bringt auf das Gespräch auf den Punkt. Er will mehr mit uns. Er will nicht nur, wenn wir eine Wunde haben, Pflasterchen draufkleben und dann wird gut sein. Er will nicht nur oberflächlich unsere Probleme und Fragen lösen. Er will uns wirklich verändern. Er bringt das Gespräch auf den Punkt ihrer eigentlichen Not. Geh, rufe deinen Mann. Ich lese weiter. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter, die haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem wäre die Stätte, wo man anbeten soll. Und Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da heißt Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Welcher Tempel ist der richtige? Ich habe als Bibelschulpraktikantin und auch später noch viele Straßeneinsätze mitgemacht. Und da habe ich immer wieder erlebt, dass die Leute fragen: Ja, ich glaube ja auch an Gott, aber wenn ich nur wüsste, da gibt es die katholische Kirche, da gibt es die evangelische und wer sind denn Sie? Ach, dann gibt es auch noch eine Freikirche und dann gibt es die Zeugen Jehovas. Inzwischen würde man sagen, da gibt es den Islam und den Buddhismus und wenn man nur wüsste, was richtig ist. Jesus lässt sich auf diese Frage überhaupt nicht ein. Er verteidigt nicht den einen oder anderen Tempel, wie wir das oft versucht sind. Er fängt nicht an zu diskutieren, denn er schaut durch, dass diese Fragen oft nur Fassaden sind. Da kann man sie schön hinter verstecken. Da muss man gar nicht mit seiner eigenen Problematik ans Licht kommen. Das ist so schön objektiv und neutral. Und hinter dieser Phase, ja, da bin ich mit meiner ganzen Problematik, die muss ja niemand wissen. Darauf lässt Jesus sich nicht ein. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir müssen Gottes Bodenpersonal überhaupt nicht verteidigen. Wir müssen die Leute das Gespräch auf den Punkt bringen. Echt sein. Von dem erzählen, was mir Jesus bedeutet. Erlebnisse mit Jesus haben, Da fange ich wieder bei der Sehnsucht an, dass wir sie nicht haben, dass wir vielleicht unsere Bekehrungsgeschichte von vor 50 Jahren in meinem Fall erzählen können, aber nicht meine Erfahrung von gestern. Das ist ein Gebetsanliegen, das kann Gott schenken, das will er schenken. Und dann haben wir auch etwas, wovon wir reden können. Es kommt wirklich nicht auf die Konfession an, sondern es kommt auf das persönliche Kennenlernen Jesu an, im Alltag ihn kennenlernen. Und darum geht es ja auch in unserer Geschichte. Ich bin's, der mit dir redet. Ob wir mit Gläubigen sprechen oder mit Menschen aus der Welt, die Gott nicht kennen. Es dürfte immer unser Ziel sein, nicht die Richtigkeit rauszustellen, nicht das letzte Wort haben in einer Diskussion, sondern den Menschen hinführen, noch besser Jesus kennenzulernen. In Geist und Wahrheit anbeten. Dazu ist mir der Vers aus dem Römerbrief eingefallen. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen. Aber der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und das übertrage ich jetzt auch auf unsere Gespräche, wenn wir mit anderen im Gespräch sind. Ich habe das oft gemerkt. Je mehr ich für eine Person bete, die mir am Herzen liegt, desto leichter ist es im Gespräch herauszufinden, was ist der Punkt? Worauf kommt es hier an? Was ist ihre Sehnsucht oder ihr Problem? Das sagt mir Gott nicht im Gebet, aber ich bete für sie. Ich erlebe keine Offenbarungen wie ein Prophet. Ich bete einfach. Und im Gespräch, dann wundere ich mich auf einmal über meine eigenen Worte und merke, hier hat Gott mir etwas in den Mund gelegt. Das erlebe ich auch nicht täglich. Das sind so goldene Momente, die ich erlebe, aber die ich doch als Erfahrung weitergeben möchte. Jesus offenbart sich als den Messias, den Retter der Welt. Und das ist nicht nur eine einmalige Erfahrung. Wir dürfen Jesus immer wieder neu erleben. Und danach sehnen wir uns. Und wenn wir uns nicht sehnen, dann lasst euch von mir jetzt motivieren, diese Sehnsucht in euch neu zu wecken oder Gott zu bitten, sie in euch hineinzuschenken, zu legen. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt hinaus und spricht zu den Leuten, zu denen, denen sie vorher aus dem Weg gegangen ist: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Es glaubten aber an ihn viele Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bleibe. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sie sprachen zu der Frau: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selbst gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Heiland der Welt. Ich fasse nochmal zusammen das Ereignis. Er hat mir alles gesagt. Das Kennzeichen Jesu, er schaut hinter die Kulissen. Aber das muss mir nicht Angst machen. Ich höre das immer wieder auch in Verbindung mit Psalm 139: Von allen Seiten umgibst du mich und du siehst mich, ich sitze oder stehe, immer bist du bei mir. Da haben mir schon oft Leute gesagt, das macht mir Angst. Das macht mir eine Gänsehaut. Nein, die Frau erlebt Befreiung. Die Tatsache, dass Jesus hinter die Kulissen, hinter die Fassade schaut, das hat sie befreit, das hat sie zu großer Freude gerufen. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir wissen, Jesus durchschaut mich. Das ist oft die Kindheitsprägung: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Viele von uns kennen noch dieses Lied. Aber Jesus will uns befreien. So wie ein Arzt Röntgenbilder macht, um zu helfen, um zu heilen, und nicht Röntgenbilder macht, um entsetzliche Diagnosen zu stellen und uns dann damit alleine zu lassen. Nein, er will heilen. Jesus will heilen. Jesus will befreien. Und das erlebt die Frau. Und das hat auch die anderen überzeugt. Die Freude ist so groß, dass sie übersprudelt. Wir können es ja nicht lassen. Oh ja, wir können es so gut lassen. Ich kann es oft so gut lassen. Aber der Geist will, dass wir übersprudeln, dass unsere Freude wieder übersprudelt zu den anderen hin, dass wir es nicht lassen können, von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Ob er nicht der Christus sei, die Tatsache, dass Jesus sie überschaut, durchschaut hat, hat sie überzeugt. Ich erinnere meine erste Predigt hier bei euch über Nathanael, der auch sagt, du bist der Christus, weil Jesus ihm auf den Kopf hinaus weggesagt hat, ich weiß, wer du bist, ich habe dich schon vorher gesehen. Oder der Vergleich mit Nikodemus, das Problem der Frau, ihre offenkundige Sünde, das Problem des Nikodemus, wirklich sein Problem, seine Frömmigkeit hinderte ihn, wirklich durchzudringen zu Jesus. Er war fromm, aber nicht wiedergeboren. Was sich dann aber im Laufe seines Lebens noch geändert hat. Kommt und seht, Andreas und Philippus sagten dasselbe nach der Begegnung mit Jesus. Und die Reaktion, wir glauben jetzt nicht mehr nur um deiner Rede willen, darum ging es ja. Die Menschen sollen ja nicht an mich glauben, an die Person, die ihnen das Evangelium bringt, an den Prediger, der so gut predigt. Nein, sie sollen die persönliche Begegnung mit Jesus finden. Die Samariterin wird zur Missionarin. Nikodemus braucht lange Zeit, bis er sich dann auch zu Jesus bekennt. Der Kerngedanke, ich habe das jetzt nochmal so aufgestellt, das zieht sich alles so hin, stufenweise nach oben bis zu dem Höhepunkt, ich bin's, der mit dir redet, und dann die Reaktion, und man geht wieder ins Tal hinunter, da wo die anderen sind, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Erkenntnis Jesus als den Retter der Welt. Das ist das, was mir so als Kernvers und Kerngedanke an dieser Geschichte deutlich wurde und das, was uns alle motivieren kann, neu motivieren kann, Menschen zu finden, die Sehnsucht haben, Menschen zu finden, die auf der Suche sind und ihnen sie hinzuführen zu Jesus. Durch unser ganz persönliches Zeugnis, durch unsere Echtsein, durch unser Erleben mit Jesus, durch unser Gebet. Amen.